Ja, schön, dass ihr noch da geblieben seid. Danke für euer Interesse auch, mehr von unseren verfolgten Geschwistern zu hören, aber auch heute für sie zu beten. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drüber. Und unsere Geschwister sagen auch immer, wenn wir nach Deutschland zurückkehren, bitte sagt den Gemeinden Danke. Danke für jedes Gebet. Danke auch für jede Spende, auch an dieser Stelle. Sie wissen, dass auch uns nicht das Geld an den Bäumen wächst. Also da ist nicht so die selbstverständliche Haltung da im Sinne von, ihr kommt aus einem reichen Land und ihr müsstet uns doch auch jetzt da unter die Arme greifen. Ich habe es ja schon gesagt, das Gebet steht immer an erster Stelle für Sie. Um uns auf die ganze Thematik ein bisschen einzustimmen, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Das gucken wir uns mal an. Ja, das ist meine Aufgabe heute, sie sichtbar zu machen. Und ihr habt ja jetzt schon im Video auch gesehen, welche Konsequenzen es mit sich bringt, in Ländern der Verfolgung Jesus Christus nachzufolgen. In letzter Konsequenz bezahlt man mit seinem Leben. Und je nachdem, in welchem Land man sich befindet, kann das sehr schnell passieren oder auch sich sukzessive bis dorthin aufbauen, indem man mit Drohungen anfängt, mit Schlägen, dass man dir alles wegnimmt, dass du deine Rechte beraubt wirst und, und. Und trotz allem wächst die Gemeinde in diesen Ländern. Warum? Ich führe es auf Matthäus 16, Vers 18 zurück. Da sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und wenn Jesus etwas gesagt hat, dann ist das die Wahrheit, dann wird das auch genauso eintreffen. Und unsere Geschwister bezeugen das Evangelium unter ganz, ganz viel Druck, unter ganz großen Herausforderungen. Und ich sage auch immer, das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Ein verfolgter Christ ist nicht automatisch gleich ein Superheld. Das muss man, glaube ich, wirklich beachten. Manchmal hat man den Eindruck, die sind halt von Gott dahingestellt, die packen das schon. Und das wirkt ein bisschen wie losgelöst vom Rest des Leibes. Aber wir sind nun mal ein Leib und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Hat sich schon mal jemand einen kleinen Zeh angestoßen? Ja, wir wissen, wie weh das tut. Dieses kleine Teil oder so ein Zahn. Allerdings, der echt, meine Güte, es ist so schmerzhaft. Es ist manchmal unerträglicher als irgendwie Kopfschmerzen oder was anderes. Was uns einfach zeigt, wie der Körper miteinander verbunden ist. Und nicht anders passiert es im Leib Christi. Deshalb, wenn Sie durch solche harten Zeiten gehen, betrifft es uns auch. Und wir können nicht erwarten im Sinne von, du packst das schon irgendwie. Wir müssen dem Teil des Leibes zur Hilfe kommen. Sie brauchen unser Gebet, damit Gott Kraft, Gnade, Zeichen und Wunder freisetzen kann, damit Sie dort Licht sein können an diesen dunklen Orten. Ich werde euch heute in zwei Länder mitnehmen. Bevor wir da hinreisen, zeige ich euch nochmal einen weltweiten Überblick. Das ist der Weltverfolgungsindex, der war auch in diesem Monat oder im Januar, das Magazin, nee, Februar, was ich euch auf die Stühle gelegt habe, war der Weltverfolgungsindex auch drin. Hier seht ihr rechts eine Rangliste der Top 50 Länder, in denen Verfolgung herrscht. Es gibt natürlich Länder noch darüber hinaus, aber in diesen Ländern herrscht die härteste Verfolgung. Unter den Top 10 befinden sich Länder wie Nordkorea schon seit vielen Jahren auf Platz 1, Somalia, der Sudan, Iran, Eritrea, Libyen und, und. Die Farben stehen für die Intensität der Verfolgung. Orange bedeutet ein sehr starkes Maß an Verfolgung, rot ein extrem hohes Maß an Verfolgung. Bis vor 3-4 Jahren hatten wir sogar noch eine gelbe Farbe, das bedeutete stark verfolgt. Die Farbe ist mittlerweile verschwunden, nicht weil die Verfolgung abgenommen hat, sondern weil sie intensiver geworden ist und die gelben Länder sind mittlerweile orange geworden. Die Verfolgung kommt aus unterschiedlichen Quellen oder es sind unterschiedliche Triebkräfte der Verfolgung. In den islamischen Ländern ist es der islamische Extremismus. In Ländern wie Vietnam, China ist es eine kommunistische Regierung. Wenden wir den Blick nach links Richtung Südamerika, da wird man sich vielleicht wundern, dass man Mexiko und Kolumbien auf der Liste findet. Weiß jemand, für was die zwei Länder auch insbesondere bekannt sind? Ganz besonders Kolumbien. Drogen. Und die Jugendlichen wundern sich, woher wissen das die Alten? Also, das ist ja interessant, ne? Drogen. Die größten Drogenkartelle, Drogenhersteller, Lieferanten, Drogenbanden, die das ganze Land kontrollieren. Der Regierung gelingt es bis heute nicht, sie einzudämmen. Sie haben Macht, sie haben Geld, sie haben Waffen und schüchtern Leute damit ein, schmieren Leute damit, motivieren sie dazu mitzumachen. Und wenn dann Einzelne von ihnen das Evangelium hören und eine Begegnung mit Jesus Christus haben, wollen die ja nichts mehr damit zu tun haben. Was bedeutet, sie verlieren ihre Leute? Und deshalb sind ihnen Pastoren, Leiter, Menschen, die das Evangelium exzessiv predigen, ein Dorn im Auge. Und die werden aufs Übelste verfolgt. Sprichwörtlich geschlagen, gefoltert, umgebracht. Man droht ihnen, ihre Kinder wegzunehmen, sie für ihre eigenen Zwecke zu rekrutieren. Das ist auch leider schon passiert. Also es ist wirklich ein ganz, ganz heftiger Fleck auch dort. Wenn euch jetzt ein bestimmtes Land interessiert, geht gerne auf unsere Homepage. Da gibt es zu jedem einzelnen Land ganz viele eingehende Informationen. Heute nehme ich euch mit auf den Kontinent Afrika. Wir haben jetzt vor kurzem eine große Gebetskampagne, die Arise Africa Campaign, gestartet, weil dort die Gewalt so extrem hoch ist, dass wir sagen, wir müssen uns als Leib Christi jetzt nochmal ganz intensiv und besonders hinter Afrika stellen und diesen Kontinent segnen und ihnen die Hände im Gebet hochheben. Wir starten mit Eritrea. Vielleicht wundert es den einen oder anderen, es leben ja auch Eritreer hier in Deutschland und die meisten von ihnen sind auch Christen. Dann wundert man sich ja, woher kommt denn da jetzt die Verfolgung? Eritrea wird übrigens das Nordkorea Afrikas genannt. Das afrikanische Land mit der schlimmsten und brutalsten Verfolgung. Also kommt schon recht nah an Nordkorea ran. Natürlich ist Nordkorea noch mal eine ganze Hausnummer höher, aber es ist wirklich sehr, sehr schlimm in Eritrea. Warum? Man muss ein bisschen die Geschichte Eritreas auch verstehen. Bis 1990 war das Land Teil von Äthiopien. Es war ein Land. Und 1990 brach der Bürgerkrieg aus. Die Eritreer wollten sich unabhängig machen von Äthiopien. Und in diesem Krieg sind viele, viele Christen nicht mitgezogen, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht gegen unsere Brüder kämpfen. Das hat die diktatorische Regierung, die bis heute noch an der Macht ist, den Christen sehr übel genommen. Und die Regierung sieht sich als alleinige Herrschaft und Macht und will eigentlich im Grunde die letzte Instanz auch bei der Bevölkerung sein. Nichtsdestotrotz werden 3 Landeskirchen geduldet. Sie dürfen sich offiziell versammeln. Das ist die orthodoxe Kirche, die römisch-katholische und die evangelisch-lutherische Kirche. Aber alle 3 Kirchen werden stark vom Staat kontrolliert und manipuliert zum Teil auch. Die Pastoren müssen zum Beispiel ihre Predigten vorlegen. Sie können nicht alles predigen, was sie wollen. Die Regierung entscheidet, wer der nächste Pastor einer Gemeinde sein wird. Es sind immer wieder auch Spitzel im Gottesdiensten, die das Ganze beobachten. Alles, was sich außerhalb dieses kontrollierten Rahmen bewegt, die sogenannten Freikirchen oder Hauskirchen, die sich zu Hause treffen, die werden aufs Brutalste verfolgt. Denn sie wollen sich nicht von der Regierung vorschreiben lassen, wie sie ihren Glauben leben und was sie predigen und was nicht. Und was ganz, ganz schlimm in Eritrea ist, sind diese Schiffscontainer, in die sie die Leute sperren. Hat jeder schon mal gesehen. Die stehen dann in der prallen Sonne, kein Fenster, Du kriegst vielleicht einmal pro Tag was zu essen und man versucht auf diesem Wege den Willen der Menschen zu brechen, damit sie sich unterordnen. Und es ist erstaunlich, wie viele Christen da schon lange, lange Zeit sitzen, auch in den Gefängnissen. Und sie müssten eigentlich nur einen Wisch unterschreiben. Ich werde nie mehr und würden freikommen. Aber sie machen es nicht. Sie entscheiden sich, drin zu bleiben, auch in diesen Gefängnissen Zeugen Jesu Christi zu sein. Ich lasse an der Stelle gerne die Menschen selber erzählen. Ihr werdet jetzt ein Video sehen und hören, wie es unseren Geschwistern dort vor Ort in der Verfolgung geht und wie sie damit umgehen.
Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Eritrea, das sogenannte Nordkorea Afrikas. Ein Land mit extrem eingeschränkter Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit. Hier können sich die meisten Christen nicht frei versammeln. Sie leben ihren Glauben im Verborgenen. Christsein ist in Eritrea zwar per se nicht verboten, doch die diktatorische Regierung dieses Landes am Horn von Afrika lässt nur drei Kirchen zu. Die eritreisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Doch auch sie werden streng kontrolliert. Jedes persönliche Recht muss sich der nationalen Identität beugen. Christen, die sich außerhalb der staatlich kontrollierten Umgebung treffen und beten, riskieren Verhaftung, Gefängnis und Folter.
Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Zuerst schrie ich, aber nach ein paar Minuten war ich ganz still. Sie schlugen mich ins Genick und auf den Kopf. Ich betete: Herr Jesus, sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
Wenn sich Eritreer für Jesus entscheiden, wählen sie bewusst ein Leben voller Entbehrungen. Normalerweise lehnen ihre Familienmitglieder, Nachbarn und ihr Umfeld sie ab, weil sie nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen. Oder gehen sogar so weit, ihnen nachzuspionieren und sie den Behörden zu melden. Wenn sie jemals beim Beten mit anderen Christen erwischt werden, landen sie im Gefängnis. Dennoch wächst die Kirche in Eritrea weiter.
Die Regierung hat unsere Kirchen geschlossen, aber sie konnte uns Jesus nicht aus dem Herzen nehmen. Sie können ihn nicht wegnehmen. Sie können uns das Leben schwer machen, aber sie können uns nicht die Wahrheit nehmen, die wir kennen. Diese Einstellung haben alle Christen hier. Andere Menschen bemerken das allmählich. Sie sehen in uns das Zeugnis von Christus. Sie sehen unser Glück und unseren Frieden. Selbst wenn wir leiden, freuen wir uns. Unser Glück beruht nicht auf dem, was wir haben oder nicht haben. Wenn die Menschen das sehen, nehmen sie Jesus an.
Etwas, das mir auch in der Zelle bewusst wurde, war dies: Vergiss deine Brüder nicht. Das sagte mir Gott an jenem Tag, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Weil euer Gebet eine große Hilfe in unserer Verfolgung ist, bitte ich euch inständig weiter zu beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und euer Gebet hilft uns in so vielen Dingen. Daher bitte ich euch, betet weiter für uns.
Da Jesus vielleicht wiederkommt, bevor sie von ihm hören, müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Sie werden dann an einen Punkt kommen, an dem sie eine Entscheidung treffen können. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Was passiert, wenn wir nicht beten? Ich glaube, wir wollen uns gar nicht ausmalen, was noch passieren würde, wenn wir beten. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, über Gebet. Und ich habe Ihnen gerade erzählt, einmal kam eine Frau auf mich zu und sagte: Jetzt beten wir schon so lange für die Ukraine. Warum tut sich da nichts? Und dann sagte ich zu ihr: Was wäre passiert, wenn wir nicht gebetet hätten? Ich will mir das Ausmaß dieses Krieges nicht vorstellen. Ich glaube, wir vergessen, dass Gott auch Dinge verhindert, weil wir beten. Wir wissen nicht, was es war letzten Endes. Das werden wir dann im Himmel sehen. Vielleicht haben unsere Gebete einen dritten Weltkrieg verhindert. Ist es so, wie wir es in der Ukraine jetzt haben wollen und auch weltweit? Nein, ist es immer noch nicht so. Aber die Frage ist ja tatsächlich, was wäre denn passiert, wenn wir alle nicht gebetet hätten? Ich bin immer wieder bewegt, wenn ich dieses Video sehe, wo der Gideon, das ist Gideon, den ihr im Video gesehen habt, der an einer Stelle sagt, als er das Gefängnis entlassen hat, wie Jesus zu ihm sagte, vergiss deine Brüder nicht. Vergiss deine Brüder nicht. Das bewegt mich immer wieder neu. Und ich glaube, dass Jesus uns alle dazu auffordert, unsere Brüder und Schwestern nicht zu vergessen. Und das kann nur er auch in uns bewirken. Vielleicht ist es in uns so ein bisschen etwas, was sich dagegen sträubt. Ich will mich nicht immer damit auseinandersetzen. Und wenn das so ist, dann kannst du Gott bitten, dass er dein Herz öffnet dafür, dass er dir hilft, damit umzugehen, dass er dich erinnert, für sie zu beten. Ich möchte euch noch kurz, bevor wir beten, das Zeugnis von Gideon erzählen, denn er erlebte wirklich etwas Übernatürliches. Er war sehr jung Christ geworden und fing dann an, auch anderen von Jesus zu erzählen und wurde schon mehrere Male inhaftiert. Als er dann rekrutiert wurde, jeder von denen muss dann ins Militär, obligatorisch, da wird man nochmal ganz besonders gescannt und unter die Lupe genommen. Und da musst du deinen Glauben nochmal mehr im Verborgenen leben. Aber irgendwie kam raus, dass er und noch ein paar andere Leute tatsächlich Christen sind und dann hieß es, er kommt in ein bestimmtes Gefängnis, von dem er nur gehört hat, das ist landesweit das schrecklichste Gefängnis. Und er kam dorthin mit seinen Brüdern und es gelang ihm, eine Bibel reinzuschmuggeln. Er steckte sich die irgendwie in die Unterwäsche, keine Ahnung, wie sie das eben nicht gesehen haben, weil sie kontrollieren eigentlich alles. Und bevor jeder in seine Zelle gebracht wurde, gelang es ihm, die Bibel in einzelne Teile zu zerreißen und jedem ein Stück der Bibel mitzugeben, damit man etwas zur Ermutigung hatte. Alle 2 Tage tauschten sie die Bibeln untereinander aus, also die Bücher der Bibel, damit man auch mal was anderes lesen kann. Aber es gab auch Spitzel im Gefängnis und den Wächtern wurde mitgeteilt, hey, da ist eine Bibel im Umlauf. Sie wurden zur Rede gestellt und es wurde gefragt, wer hat diese Bibel reingebracht? Und der Gideon nahm die komplette Verantwortung auf sich und sagte, dass er die Bibel mit reingebracht hat. Als Konsequenz dessen, ihr habt es ja zum Teil schon im Video gehört, als er erzählt, führte man ihn auf einen großen Platz und alle Gefangenen dieses Gefängnisses mussten zuschauen, wie er verprügelt wurde. Und man schlug so lange auf ihn ein, bis er zusammenbrach und die Wärter auch keine Kraft mehr hatten, um einzuschlagen. Und man dachte, er sei tot. Er lag leblos auf dem Boden. Und die Wärter trugen ihn dann ins Leichenhaus. Und irgendwann mal lief jemand daran vorbei, die Tür war offen und merkte, dieser Körper regt sich. Und man rief dann, die Wächter sagten, oh Gott, der Mann lebt ja noch. Also trug man ihn ganz schnell aus dem Leichenhaus wieder in seine Zelle. Und er sagte, als er aufwachte, schmerzte jede Zelle seines Wesens. Und er wünschte sich, schlafen zu können, aber er konnte vor Schmerzen nicht einmal schlafen. Und dann hat er nur eins gebetet und gesagt, Jesus, als du auf dieser Erde warst, hast du Menschen geheilt. Bitte heile mich. Und er berichtet, wie er etwas wie Wasser über seinen Kopf schütten spürte. Und daraufhin fiel er in einen tiefen, tiefen Schlaf. Hinterher berichtete man ihm, dass er 3 Tage und 3 Nächte durchgeschlafen hat. Die Wächter kamen immer wieder rein, um zu gucken, lebt er noch, hat er noch einen Puls, schlägt das Herz noch. Und nach 3 Tagen und 3 Nächten, sagte er, wachte er auf, völlig erfrischt, schmerzfrei. Das Einzige waren noch die offenen Wunden, die er an seinem Körper sah. Er verbrachte noch einige Zeit in diesem Gefängnis und wurde schlussendlich dann entlassen. Und er wusste aber, dass Gott einen Plan für ihn hat, dass er weiterhin das Evangelium predigen muss. Aber wenn er das offiziell jetzt hier weitermacht, dann wird er wieder in das gleiche Gefängnis gesperrt und dann kommt er gar nicht mehr raus. Und er entschied sich dann, nach Äthiopien zu fliehen und ist mittlerweile auch dort und evangelisiert von dort aus über soziale Medien in Eritrea und erreicht ganz, ganz viele Menschen. Eine harte Geschichte, aber eine Geschichte auch mit Zeichen und Wundern. Und dieser Mann ist nicht bitter geworden. Dieser Mann ist noch kühner geworden, das Evangelium zu predigen, weil er sagt, ich möchte, dass meine Landsleute den gleichen Jesus begegnen, dem ich begegnet bin. Das ist jetzt keine Einzelstory, es gibt viele, viele solcher Geschichten, wirklich, wo Menschen Gottes Wirken auch erleben. Sie gehen durch schreckliches Leid, erleben aber auch Gottes Wirken. Er führt sein Erlebnis auch wieder auf die Gebete zurück. Die Männer im Gefängnis haben für ihn gebetet, die haben das ja mitbekommen. Und Gott hat eingegriffen. Ja, warum hat Gott nicht gleich gemacht, dass ihm das ganze Leid erspart geblieben ist? Ich weiß es nicht. Das wünscht man sich ja auch. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Aber Gott hat eingegriffen, schlussendlich, ja, er hat eingegriffen. Und ich glaube, dass es auch für die Wärter ein Zeugnis war, auf jemanden so einzuschlagen und dann ihn sagen zu hören, Herr, vergib ihnen, sie kennen deine Wege nicht. Manchmal ist das fast ein größeres Zeugnis für Einzelne. Gehen wir vor zu den Gebetsanliegen. Wir würden uns jetzt eine Zeit nehmen, um für Eritrea, um für unsere Geschwister vor Ort zu beten. Wofür können wir beten? Für die Christen, die im Gefängnis sind, um Trost und Kraft. Viele von ihnen sind schon eine ganze Weile drin. Aber auch für die Familien ist es schwierig. Sie können nicht zu ihnen, sie wissen nicht, wie es ihnen geht. Und es ist wirklich hart, wenn du jemanden von deinen Liebsten im Gefängnis hast und du kannst nicht zu ihnen kommen und hast keinerlei Informationen darüber, geht es ihnen gut, haben sie Schmerzen, haben sie Ängste, Sorgen, man kann nicht miteinander kommunizieren. Das ist auch schwierig auszuhalten. Lass uns um Schutz für die geheimen Hauskirchen beten. Das ist ja wirklich die einzige Möglichkeit, um sich zu treffen, aber das, obwohl sie das mit großer Vorsicht machen können, dass sie unentdeckt bleiben. Das berühmte Gebet von Bruder Andrew, wer das Buch Der Schmuggler Gottes gelesen hat, als er das erste Mal Bibeln geschmuggelt hat, das Schmugglergebet. Herr, als du auf dieser Erde warst, hast du blinde Augen sehend gemacht, mach doch jetzt bitte sehende Augen blind. Und es gelang ihm, alle Bibeln über die Grenze zu schmuggeln. Spoiler Alert, das ist in dem Buch drin. Ich habe es dabei. Es lohnt sich, die Autobiografie von Bruder Andrew zu lesen. Höchst spannend. Ja, und genauso für die Hauskirchen, dass sie unentdeckt für ihre Verfolger bleiben. Und lasst uns auch für die Regierenden beten, dass auch sie Jesus Christus begegnen. Wir sollen unsere Feinde segnen. Wir sollen für sie beten. Auch da ist ganz, ganz viel Potenzial, dass Menschen Jesus Christus begegnen. Und Alex hat es ja schon gesagt, wir würden uns in kleine Gruppen zusammentun. Ihr könnt rausgehen, ihr könnt auch hier drin bleiben und dann betet für diese Anliegen. Ich möchte aber auch dazu sagen, wenn euch irgendwas durch den Kopf schießt, das jetzt hier nicht aufgelistet ist, dann betet auch dafür. Das ist Gott, der euch inspiriert. Ich war auch mal in einem bei einem Gebetsabend dabei. Ich habe da, glaube ich, über Jordanien oder Malaysia berichtet. Habe die Gebetsanliegen aufgezählt und plötzlich fing eine Frau an, mit einer Leidenschaft für Kinder und Jugendliche zu beten. Und ich habe das Thema gar nicht angesprochen an dem Tag. Aber es war offensichtlich von Gott so geleitet, dass man speziell für sie betet in diesem Land. Also insofern, wenn ihr irgendwie einen Impuls habt, geht dem gerne nach. Ihr müsst euch nicht hier starr an dieses Konzept halten und betet für das, was euch auch Gott für Eritrea speziell aufs Herz legt. Und Alex, du beendest dann den ersten Teil der Gebetssession oder wie machen wir es? Ich weiß es jetzt nicht. Kann ich auch machen. Ich würde sagen, wenn ihr fertig seid, dann kommt einfach wieder langsam hier rein und dann reisen wir in ein anderes afrikanisches Land. Okay, dann gehen wir los. Wer die nutzen will zur Unterstützung, genau, die liegen, ich lege sie mal hier aus. Wer will, kann sie sich die einfach mitnehmen. Ja, vielen Dank fürs Gebet, für diese Gebetszeit. Und ich bin überzeugt, dass genau jetzt in diesem Moment in Eritrea auch tatsächlich was passiert. Ja, wir reisen weiter. Ich habe es ja schon gesagt, wir fliegen nach Nigeria. Auch das gleiche Beispiel. Wir haben viele Nigerianer hier auch in Deutschland, die hier leben. Vielleicht kennt der eine oder andere auch einen Nigerianer. Und in der Regel sind sie auch alle Christen. Aber in Nigeria schaut es einfach auch nochmal anders aus als in Eritrea. Denn Nigeria kann man als Land quasi in der Mitte teilen. Und der nördliche Teil Nigerias ist islamisch geprägt, der südliche Teil ist christlich geprägt. Und da, wo dieser Gürtel ist, in der Mitte, da mischt es sich. Also da ist es so ziemlich 50-50, teils Christen, teils Muslime, wobei im islamischen Teil es auch christliche Dörfer gibt. Aber genau da herrscht die größte Verfolgung, denn die Islamisten und besonders die extremistischen Islamisten, ihr Ziel ist es, ein islamisches Nigeria zu haben. Und das wird auch sehr, sehr taktisch versucht umzusetzen, mit Gewalt. Es gibt bestimmte Terrorgruppen, die dort ansässig sind, die Dörfer überfallen, bedrohen, auch zum Islam zu konvertieren. Also da stirbst du nicht direkt, sondern du wirst erst einmal bedroht. Hast du sie öffnen können? Kann ich ja schon drauf? Da sind wir schon, genau. Ja, hier auch ein paar Eckdaten zu Nigeria. Belegt Platz 6 auf dem Weltverfolgungsindex und wir sehen 46,4% Christen. Das ist natürlich ein hoher Anteil. Aber das Land ist eben sehr groß und die Gewalt, die angewandt wird, sehr, sehr extrem. Hier auch ein paar Zahlen, nur damit ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt. In den 12 nördlichen Bundesstaaten herrscht tatsächlich die Scharia, die vom islamischen Extremismus ausgeht. 7 Bundesstaaten im mittleren Gürtel, da ist es so 50-50. Und dann die 17 südlichen Staaten, da sind es überwiegend Christen. Zurzeit ist Herr Tinubu der Präsident von Nigeria, der wurde erst letztes Jahr neu gewählt, ist auch selber ein Muslim. Und bisher waren ganz viele Muslime an der Macht. Und diese Präsidenten haben auch immer wieder andere Muslime in Schlüsselpositionen eingesetzt. Es wurde immer gesagt, ja, ja, wir tun etwas gegen die Gewalt, aber es wurde schlussendlich nicht viel unternommen. Die Menschen haben ein bisschen mehr Hoffnung mit diesem Präsidenten. Er ist nämlich mit einer Christin verheiratet, wo man dann so ein bisschen hofft, dass sie auch so Einfluss nimmt. Aber er hat auch schon tatsächlich positive Veränderungen vorgenommen, denn in den Schlüsselpositionen sind jetzt nicht nur Moslems, sondern er hat geschaut, dass es wirklich durchmischt ist, also Muslime und Christen, die was zu sagen haben. Genau, mal gucken. Genau, das sind so die hauptterroristischen Gruppen, durch die die Verfolgung kommt. Wir haben einmal Boko Haram, ist bestimmt ein Begriff, kommt immer auch wieder in den Medien vor, die Fulani-Hirten, der Islamische Staat in der Provinz Westafrika und weitere militante Gruppen und Banditen. Abgesehen davon ist das Land ein sehr, sehr korruptes Land. Also viel Schmiergelder, die Menschen machen für Geld so ziemlich alles. Und dann kommt eben noch die Verfolgung durch den islamischen Extremismus dazu. Was machen sie? Zum Teil überfallen sie ganze Dörfer, brennen Felder, Häuser nieder, bringen die Männer um und zwingen dann die Frauen und Kinder zum Islam zu konvertieren. Und manchmal werden sie auch sofort umgebracht, wenn sie es nicht machen. Manchmal ist es so, dass sie dann als Sklaven tätig sein müssen. Sie sind dann ihre Gefangene. Es ist in seltenen Fällen auch schon passiert, dass die Regierung es geschafft hat, sie frei zu bekommen. Aber die Regierung macht halt nicht viel. Wenn man sich anguckt, was Israel jetzt für seine Geiseln alles tut und versucht, möglich zu machen, da ist die nigerianische Regierung weit, weit davon entfernt, ihre Geiseln frei zu bekommen. Das ist dann so ein bisschen nach dem Motto, ja, das ist dann jetzt so. Was sehr, sehr traurig ist. Und diese Christen erfahren viel Gewalt, viel Brutalität. Aber auch hier möchte ich euch ein kleines Video zeigen, damit ihr noch ein paar mehr Details bekommt.
Dass Amina und ihre Kinder heute leben, grenzt an ein Wunder. Die Familie aus Nigeria überlebte zwei Angriffe der islamistisch-extremistischen Gruppierung Boko Haram. Die Gruppe ist besonders im Nordosten des Landes, aber auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv. Ihr erklärtes Ziel, die Scharia. Das islamische Recht durchsetzen und einen islamischen Staat schaffen.
Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater und sagte, da sind Leute im Haus.
Sie waren alle bewaffnet und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen gegen Türen.
Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen. Und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen.
Die Angreifer griffen sich den Vater und die beiden ältesten Söhne, Daniel und Manga.
Sie haben mit meinem Vater angefangen. Einige von ihnen hielten ihn so mit ihren Beinen fest. Ich hörte ihn beten. Ich habe zwar nicht jedes Wort gehört, das er gesagt hat, aber er hat gebetet. Dann haben sie ihn abgeschlachtet. Und dann war ich dran. Bevor sie einen niedermetzeln, sprechen sie ein muslimisches Gebet. Dann fingen sie an.
Ich betete das Vaterunser, den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und Psalm 118, ich werde nicht sterben, sondern leben.
Aminas Mann starb sofort. Daniel und Manga wurden in ein Krankenhaus gebracht. Trotz schwerer Verletzungen und starkem Blutverlust überlebten sie.
Es war ein tiefer Schnitt. Die Venen, die Kehle, alles wurde durchgeschnitten. Nur eine Arterie, die Blut vom Herzen zum Gehirn transportiert, blieb unbeschadet. Zuerst habe ich mich für die Narbe geschämt. Sie erregt Aufmerksamkeit. Wenn die Leute die Narbe sehen, denken sie, was ist da passiert? Manche Leute bekommen sogar Angst. Wir trugen Kleidung, die einen hohen Kragen hatte, oder wir banden uns einen Schal um den Hals, bevor wir rausgingen. Aber später wurde uns klar, es ist ein Zeugnis. Es ist ein Beweis für die Existenz Gottes.
Amina und ihre Söhne überlebten, doch sie erlitten schwere Traumata. Nur ein paar Jahre später erfolgte ein erneuter Angriff. Als Amina in einem Minibus unterwegs war, wurde der Bus von Boko Haram angegriffen. Sie töteten die Männer und entführten die Frauen.
Sie schickten den Imam zu uns, um zu predigen. Und nach der Predigt fragten sie uns, wer von euch will Christus verleugnen? Wir lassen euch dann frei. Ihr könnt zu unseren Leuten gehen, bei unseren Frauen bleiben und frei sein. Durch Gottes Gnade waren unsere Herzen eins. Wir beteten, dass niemand von uns Christus verleugnet. Jesus ist das Leben und Sterben unser Gewinn.
8 Monate später war Amina frei. Nach langen Verhandlungen zwischen der nigerianischen Regierung und Boko Haram. Doch nun brauchte Amina dringend seelsorgerliche Hilfe.
Zwei Dinge, die mir immer in diesem Video ganz stark auffallen. Also der junge Mann, der diese Wunde da trug und sagte, er schämte sich erst einmal dafür und hat sie immer bedeckt, damit sie keiner sieht. Bis er dann entdeckte, dass genau diese Wunde eigentlich ein großes Zeugnis für Jesus Christus sein kann. Und da fallen mir die Obros ein. Machst aus meinen Wunden Wunder. Und dieser junge Mann bezeugt Jesus Christus. Wie kannst du, nachdem man dir das angetan hat, nochmal normal ins Leben zurückkehren? Wie kannst du deinen Verfolgern vergeben? Ja, es ist die Liebe Gottes, die uns dazu bewegt und die uns diese Freiheit schenkt. Diese Frau, die Mutter, die mit den Frauen verschleppt worden ist, wie sie sich eins gemacht haben. Deshalb sage ich, die Einheit ist so wichtig, Leute. In diesen Momenten, da interessiert es keinen mehr, welche Lobpreislieder wir spielen und ob der Stuhl bequem ist oder nicht oder wie wir unsere Gemeinde nennen wollen. Da geht es um Leben und Tod. Und da muss man eng zusammenrücken, alles beiseite legen. Fragt nicht niemand, bist du baptist, bist du, mit dir bete ich nicht oder irgendwie so ein Unsinn. Da kommt man zusammen, man betet und sie sind stark geblieben. Gott hat ihnen die Gnade geschenkt, zu sagen, nein, wir verleugnen unseren Glauben nicht. Und zum Schluss sagt sie, sterben ist Gewinn. Ja, aber wir sollen doch dieses Leben hier leben und es ist doch hier auch ein lebenswertes Leben. Ja, Gott hat uns ein Leben geschenkt, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es darum geht, Christus zu verleugnen oder zu ihm zu stehen, dann ist in dem Fall tatsächlich Sterben Gewinn, denn wir wissen, wo wir hingehen. Und die Ewigkeit ist im Vergleich zu dem Leben hier eine lange Zeit. Ich sage immer, das Leben hier ist wie ein Staubkörnchen und die Ewigkeit ist der Strand des Meeres. Und wir entscheiden, wie wir dieses Leben hier leben wollen. Und wenn ich sage, hey, ich möchte mit Christus die Ewigkeit verbringen, dann ist in dem Fall Sterben tatsächlich der Gewinn. Also eine sehr, sehr starke Geschichte. Aber die Menschen sind natürlich nach solchen Überfällen traumatisiert und sie brauchen Hilfe, sie brauchen seelsorgerliche Hilfe, Traumabewältigung. Und Open Doors hat unter anderem in Nigeria auch ein Traumazentrum eröffnet, weil dort so viele schlimme Dinge passieren. Und die Menschen kommen und empfangen tatsächlich dort vor Ort Heilung. Und es ist nicht so einfach, denn in Nigeria herrscht auch eine Schamkultur, was bedeutet, man spricht nicht über seine Schwächen, man spricht nicht über seine Seele, was da drin abgeht. Man muss nach vorne immer das Bild schön halten, aber sich transparent machen, sich reingucken lassen, das macht man nicht gerne dort. Es hat einfach was mit der Kultur zu tun. Aber Gott wirkt da auch und hilft ihnen, sich zu öffnen, sodass Jesus sie auch tatsächlich heilen kann von diesen ganzen Traumata. Es gibt noch eine ermutigende Geschichte von einem Pastor, dessen Dorf überfallen worden ist von Boko Haram. Ein schlimmes Gemetzel, er hat es überlebt, zog dann in ein anderes Dorf, um dort Pastor zu sein. Und das zweite ereignete sich noch einmal. Und du fragst dich, wie kann man als Mensch das zweimal erleben und bei klarem Verstand bleiben? Und die Leute wollten alle das Dorf verlassen. Aber weil er das erste Mal das Ganze schon erlebt hat und wusste, was das bedeutet, und auch Heilung durch Jesus Christus empfangen hat, hat er die Gemeinde ermutigt, nicht das Dorf zu verlassen, weil er sagte, das ist doch das, was die gerade wollen. Die wollen uns vertreiben. Lasst uns Gott vertrauen, dass er unsere Kirche, unser Dorf wieder zum Blühen bringen wird. Und viele, viele Menschen entschieden sich, weil er quasi wie so ein Pionier vorangegangen ist und Mut und Kraft zugesprochen hat, da zu bleiben. Und sie blieben im Gebet zusammen und die Gemeinde wuchs und neue Menschen wurden dieser Gemeinde hinzugefügt, soweit, dass sie so groß geworden sind, dass wir sie dabei finanziell unterstützt haben, ein Kirchengebäude zu bauen. Jetzt nicht so was wie hier, aber für nigerianische Verhältnisse wirklich sehr, sehr stabil und groß. Und das zeigt dann wiederum auch, wie Gott wirkt, dass auch inmitten von diesem Leid, inmitten der Entscheidung, da zu bleiben und zu sagen, Gott, ich will ein Zeugnis für dich sein, gib uns die Kraft, gib uns die Gnade, schenk uns alles, was wir brauchen. Wir stellen uns dir zur Verfügung, Gott reinkommt und Gott hineinwirkt. Und es ist wirklich eine blühende Gemeinde und viele, viele Menschen kommen auch dort vor Ort zu Jesus Christus. Hebräer Kapitel 13, Vers 3 sagt, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Und ich sage an der Stelle immer, wie machen wir das konkret? Weil Leute fragen, ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt dahin fliegen, mich daneben stellen, mich auch auspeitschen lassen? Das ist nicht Sinn der Sache. Darum geht es nicht. Sondern das Leid des anderen zu tragen, bedeutet, ich identifiziere mich mit ihm. Und wenn ich mich mit ihm identifiziert habe und sage, hey, dein Leid spricht mich an, dein Leid wird zu meinem Leid. Wenn du dich damit identifizierst, dann wirst du sehen, dass du anders beten wirst. Ich nehme immer gerne das Beispiel, eine Freundin ruft dich an und sagt, hey, mein Sohn, der kleine Florian, der ist vom Klettergerüst gefallen, ist jetzt ins Krankenhaus gekommen, kannst du bitte beten? Und dann sagst du, ja, natürlich, ich bete für deinen Sohn. Und dann beten wir so Gebete wie, und ich denke, jeder von uns hat sowas gebetet, Herr Jesus, bitte hilf dem kleinen Florian, mach, dass alles gut wird, Amen. Und dann haben wir unseren Haken dahinter gesetzt. Wir haben gebetet. Aber ihr Lieben, ich frage euch mal, was, wenn das dein Kind wäre? Würdest du auch so beten? Ich glaube nicht. Du würdest ganz anders beten. Du würdest den Himmel bestürmen. Und so wie du für dein Kind beten würdest, so sollst du für Florian beten. Das bedeutet Identifikation. Ich mache mich eins damit. Und dann kommen nochmal ganz andere Gebete aus mir raus. Genau das ist so wichtig bei unseren Geschwistern in Verfolgung, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Dass wir sagen, hey, das, was du durchgehst, wenn das ich wäre, wenn das meine leibliche Mutter, mein leiblicher Bruder wäre, so würde ich beten und so bete ich jetzt für dich. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen für unsere Geschwister in Nigeria beten, für Gottes Trost, für die, die vertrieben worden sind und geliebte Menschen verloren haben, die traumatisiert sind. Lasst uns auch für die entführten Christen beten. Viele Kinder und Jugendliche, die entführt worden sind von diesen terroristischen Gruppen. Manchmal weiß man auch gar nicht, was mit denen passiert. Dass sie Gottes Nähe dort erfahren und Gottes Schutz. Für die Verfolger, dass ihnen Jesus Christus persönlich begegnet. Dass die Gemeinde gestärkt wird, auch unter schwierigsten Umständen das Evangelium zu bezeugen und weiterzugeben. Selbst die Entführten geben das Evangelium weiter. Lasst uns auch da beten, dass Gott Herzen dieser Entführer verändert, dass aus den Verfolgern Selbstverfolgte werden. Gott hat es schon mal getan. Aus Saulus wurde Paulus. Und da sind ganz, ganz viele mit dem gleichen Potenzial da. Für die können wir beten. Und dann wollen wir jetzt nochmal in eine zweite Gebetsrunde gehen. Seid ihr ready? Also los.